Tod und Wirtschaft, Banken und Finanzen. Betrachte Risiken und Chancen. Reden über Digitalisierung mit Experten, KMU, den Leuten, die involviert sind. Otto und der Podcast von der Bank Wir.
Ja, Otto und der Podcast von der Bank Wir. Heute zu oben live aus dem Stadion Wankdorf in Bern. Und Bern, das ist heute auch das Thema zum Einsteigen, um die Brücke zu schlagen zu meinen beiden Gästen. Wir haben es zu tun mit einer Lokalmatadorin und einem Lokalmatador zum Stichwort Bern. Das ist so die Gemeinsamkeit. Eines, die erste, die zweite Gemeinsamkeit, die mir eingefallen ist, ist die, dass beide bei ihren Aktivitäten, wenn man zuschaut, man je nachdem ein bisschen weh überkommt, wenn man daran denkt, was dort passiert. Aber wir wollen heute ein bisschen erfahren, ob das wirklich so ist, ob es weh macht oder im Fall vom einen Gast weh gemacht hat. Und natürlich auch zurückblicken auf das, was gesehen ist und natürlich auch erfahren, was die Pläne sind. Ladies First ist staatlich geprüfte Bühnentänzerin, hat mit 30 an der Beijing International Art School mit Kontorsion angefangen. Ich bin aber froh, dass du immer den Begriff Schlangenfrau verwendest, weil sonst würde ich irgendwann mal über die Kontorsion stolpern. Du bist mit dem Zirkus Knie tourt, du bist mit dem DJ Bobo tourt, du bist Finalistin bei America's Got Talent und auch in weiteren Ländern, auch in der Schweiz, in Deutschland, in Frankreich. Kontorsionistin, Schauspielerin, Model, neu auch Wetterfee, da wollen wir auch mehr erfahren. Und du schreibst auf deiner Webseite, oder hast du mal gesagt, komplett sicher bin ich nur auf der Bühne. Darum haben wir dich hier auf die Bühne geholt. Herzlich willkommen, der Nina Buri.
Danke vielmals, dass ich da hier sein.
Ja, und der zweite heute oben ist früher auf Schleifschuhe. Wie heisst es bei euch?
Schlöf.
Auf Schlöf. Also in Basel, ein Basler würde ja in Baseldeutsch eben Schraubendampfer sagen. Aber das ist noch die ganz alte Zeit, wo man es eben noch angeschraubt hat. Das ist, glaube ich, auch noch vor deiner Zeit gesehen. Du bist eben dort auch manchmal Kontorsionist gewesen. Du bist aber auch viermal an Olympischen Spielen gewesen, 13 Weltmeisterschaften. Als Pionier im Schweizer Eishockey bekannt als der Erste, der sich wirklich im nordamerikanischen Profiliga etabliert hat. 768 NHL-Spiele, 96 Goal. Schweizer Meister, Stanley Cup-Sieger, bist seit 2020 in der Hall of Fame vom Internationalen Hockeyverband Captain gewesen, bei der Nazi und bei den Clubmannschaften. Heute aber auch hier, es ist ein KMU-Talk als Unternehmer von Uhrenmarken, von Mineralwasser. Und bei dir habe ich ein Zitat gelesen, ich mache nichts halbherzig und nichts tun wäre nichts für mich. Und was das genau heute bedeutet, das werden wir auch erfahren vom Marc Streit. Herzlich willkommen.
Merci vielmals.
Ja, es ist heute Dienstag zu oben, wo wir das aufnehmen, am Sonntag zu oben. Da müssen wir ganz kurz nochmal zurückschauen, ist im Eishockey etwas passiert, was nicht allzu oft vorkommt. In den letzten Jahren zwar schon zum dritten Mal, leider eben auch im Resultat zum dritten Mal. Es hat eine Silbermedaille gegeben. Wie hast du, Marc, die Eishockey-WM verfolgt?
Ja, Davis im Fernsehen und bin aber auch in Prag gewesen, 3 Tage, habe eigentlich das letzte Vorrundenspiel gegen die Finnen können mitverfolgen und bin dann auf das Finalspiel wieder zurück in die Schweiz gekommen und habe das Spiel natürlich ganz genau verfolgt und mitgelitten, mitgefiebert und ja, also eine grandiose Leistung vom Team und es ist sehr schade, dass es nicht für Gold hat gelangt und doch können, glaube ich, die Jungs sehr zufrieden und stolz sein, wie sie erreicht haben.
Also Gewinn Silbermedaille und nicht Verlust Goldmedaille ist der richtige Ausdruck.
Ja, ich glaube, man darf ja die letzten Jahre auch nicht vergessen und da ist man 44. Final ausgeschieden. Ist auch kritisiert worden. Jetzt auch die letzten Jahre sind schwierig für die Nationalmannschaft, wo einfach auch die Ansprüche sehr hoch sind nach diesen 2 Silbermedaillen im 13. und im 18. Und ich glaube, man muss schon mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Es muss wirklich alles zusammenpassen, dass man in die Finale kommt. Und ich glaube, die Jungs können stolz sein. Und trotzdem, 50 Minuten lang ist man dran, zum Goal zu gewinnen. Und das ist es Silber. Es tut weh, es ist schmerzhaft, die Jungs waren sehr enttäuscht gewesen, aber schlussendlich glaube ich, können sie sehr stolz sein, dass sie ja, so eine gute Weltmeisterschaft haben gespielt und die Tschechen haben ja die sehr gutes Hockey gezeigt, also die haben das auch verdient.
Du Nina, das habe ich im Vorgespräch erfahren, hast auch eine sehr enge Beziehung zum Eishockey.
Nicht wirklich. Also, ja, also meine Mutter hat sich entpuppt als Fan. Sie hat unbedingt das Finale schauen. Und so bin ich auch forciert gewesen, weil wenn ich in Bern bin, schlafe ich bei ihr. Bin ich auch forciert gewesen, zu schauen. Aber es hat mir nachher natürlich auch ein bisschen Spass gemacht und es hat mich gepackt. Entsprechend ist es natürlich enttäuschend, wenn man so hofft und schon fast denkt, jetzt gewinnen sie. Und dann ist es halt nicht so. Aber das ist der Sport und damit muss man leben. Es gibt immer Siege und Niederlagen, beides.
Wir suchen immer solche Kampfhaft nach den Parallelen. Gibt es die bei euch auch, wenn man, also du beispielsweise bist auf Eis auch so beweglich?
Ja, mal, bei Art und Eis hätte ich so mitmachen. Es hat schon Plakate von mir gegeben, überall. Und alle haben gesagt, ah, Nina ist jetzt auf dem Eis. Und ehrlich nicht ganz. Also, es war so, gewesen, sie haben mich wohl reintragen. Eiskunstläufer und mit coolen Posen und was auch immer. Und dann wäre ich auf ein Podest abgelegt worden, hat dort meine Sachen gemacht. Dummerweise, das Eis ist gefährlich und ihre ganz krasse Hebefigur haben sie mir dann gefallen. Und das hat mir wirklich fast meine Karriere gekostet. Seitdem bin ich gar nicht mehr lustig mit dem Eis und habe noch mehr Schiss. Und Art und Eis hat dann nicht mehr stattgefunden, leider mit mir. Ja, trotzdem kann man Eiskunstlauf schauen. Es gibt jetzt eine ganz gute junge Nachwuchs-Eiskunstläuferin, sogar eine, ein Bub. Und finde ich ganz cool, dass die Schweiz jetzt wieder junge Leute hat, die auf dem Eis etwas zu bieten haben. Also nicht im Eishockey, sondern jetzt eben auch jetzt, ja, als Eiskunstläufer.
Du hast wahrscheinlich mal die ein oder andere Hebefigur im Eishockey erlebt.
Also, meinst du das? Nein, ja, zwischendurch fliegst du schon der Luft, also aber nicht gewollt.
Auto und der Podcast von der Bank Wir.
Ich habe es erwähnt, ihr seid beides Lokalmatadoren, gebürtige Berner. Was bedeutet euch das Thema Wurzeln und Heimat? Also sind ja beide auf eine Art immer wieder da. Der Marc komplett wieder zurück, die Nina nicht ganz. Nicht ganz, aber doch immer gern, so wie ich es verstanden habe, wieder hier zu Bern. Was bedeutet euch?
Ladies first, okay. Es bedeutet mir viel. Also ich liebe das, wenn ich nach Bern komme. Es ist alles immer so ein bisschen gleich. Aber gleich, es verändert sich schon. Aber man hat so ein bisschen immer das Gefühl, okay, ich weiss genau, was ich davon habe. Oder? Ich weiss genau, wenn ich shoppen gehe, dann gibt es da die Laube, ich kann bei jedem Wetter gehen, ich gehe zum Zeitglocken, ich gehe zum Gurten. Ich finde, es gibt so Orte, wo einfach die Heimatverbundenheit für mich signalisieren. Und wenn du in anderen Ländern bist gewohnt, dann weisst du natürlich auch, wie es dort zum Teil ist, also mit der Luft, mit der Umwelt, mit den Leuten so drauf sind. Und hier ist alles immer so blitzblank sauber, hast du auch das Gefühl, wenn du von einem Ort kommst. Und das tut aber schon noch gut. Einfach kannst du so sagen, hey, jetzt komme ich wieder in die schöne Schweiz, wo alles so funktioniert. Klar, es hat sich ein bisschen verändert in der Corona-Krise. Wir haben jetzt auch recht einen Wandel gemacht. Es ist nicht mehr so alles perfekt, aber immer noch viel mehr als in anderen Ländern. Und darum schätze ich es so, wenn ich heimkomme.
Du, Marc, du bist ja auch sehr, sehr lang im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gewesen. Also Nina auch, aber du auch sehr lang und trotzdem hast du dich zurückgezogen. Warum?
Also für mich war eigentlich von Anfang an klar gewesen, wenn ich mal aufhöre, dass ich zurück in die Schweiz komme. Für mich war die Heimat Bern immer eine Energiequelle gewesen. Wenn du 10, 11 Monate im Ausland bist und sehr viel unterwegs bist und echt nicht daheim wirklich bist, dann ist bei mir immer der Fall, dass ich sehr gerne zurückkomme. Also, der Flug von New York auf Zürich, so nach einer 10-monatigen Saison, habe ich immer extrem genossen. Das war für mich so ein einer der schönsten Zeitpunkte, zu Zürich landen, und sind meine Familie, die Eltern holen und die Fahrt auf Bern und dann einfach auch mit der Familie, mit den Freunden können Zeit verbringen, sich wieder auf die neue Saison vorzubereiten. Ich habe das gebraucht. Ich hätte nicht permanent weg sein. Ich habe die Zeit daheim gebraucht, um Batterien wieder aufladen, zum neu fokussieren und einfach mal ein bisschen abschalten und die Sachen machen, die man sonst das Jahr nicht machen kann. Also das habe ich definitiv gebraucht, sonst hätte ich es nicht 12 Jahre oder 13 Jahre in Amerika ausgehalten.
Jetzt, was euch zwei ja total unterscheidet, ist, Nina, du bist so ein bisschen die Einzelkämpferin, die Einzelunternehmerin auch. Marc, du hast dich lange Jahre für einen Mannschaftssport entschieden gehabt. Ja, bei dir habe ich es mal gehört, im Interview oder gelesen, dass das manchmal auch sehr einsam kann sein, dass die Frage an dich und bei dir, Marc, dann nachher die Frage, geht es einem nicht auf den Weg oder dann immer im Team zu sein und nicht einfach mal seine Ruhe zu haben.
Ja, also es ist ein Einzelsport. Es gibt ja wirklich fast niemanden, auch Schlangenfrauen in der Schweiz. Und die gut sind, die gehen meistens gerade ins Ausland, vor allem die ganz Jungen. Ich habe mit 30 Jahren angefangen, das heisst, ich war schon relativ alt gewesen und habe mich darum entschieden, ich mache Galas und Events, also sie einzelne Shows. Und es gibt wirklich keine Community, das ist so. Und wenn ich jetzt natürlich in einem Zirkus wäre, wäre es wieder etwas anderes, dann hat man mehr Leute um sich, die natürlich auch mit eintrainieren und so. Das wollte ich damit sagen. Und wenn ich sonst unterwegs bin, dann bist du allein im Hotelzimmer, dann gehst du nicht zur Location, trainierst ein oder hast deine Stunde am Training, die du halt machst und dann ist niemand anders. Aber ich habe das ausgehalten, wie ich das gerne mache und wo ich das auch kann. Wir haben aber vorhin noch so geredet über Verletzungen und so und es ist natürlich ganz anders. Also wenn ich verletzt bin, dann zahlt mir niemand. Also dann bin ich einfach nicht auf der Bühne. Das heisst, ich muss irgendwie schnell möglichst wieder auf die Bühne. Und bei ihnen ist es so, die bekommen ja irgendwie nachher vom Verband wahrscheinlich irgendwie einen Physiotherapeuten zur Verfügung gestellt und all das. Dann hat man natürlich wieder den Vorteil, dass man auch ein bisschen geschützt ist, oder? Ich bin da eben allein und muss immer meine eigenen Leute schauen, habe ich da irgendwo noch eine Physio oder da ist es halt immer ein anderer, je nachdem, wo ich bin. Und das kann schwierig sein. Also manchmal wünschte ich mir auch, da ist mehr umeinander, das mich ein bisschen schützt, aber ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dass es so ist, wie es ist.
Und bei dir eben, Marc, du hast schon mal gesagt, du bist jeden zweiten Tag in deiner NHL-Zeit im Flug gesessen. Das geht mit einem irgendwann mal ein bisschen auf den Wecker.
Nein, nicht unbedingt. Also mit der Zeit wird es sicherlich anstrengend, wenn du jeden zwei Tage Spiel hast. Du hast zum Teil Zeitverschiebungen, du hast einchecken, auschecken, du spielst. Aber du machst es als Team und es ist, glaube ich, schon ein Mannschaftssport. Du bist nie allein unterwegs. Du kannst zusammen gewinnen, du kannst zusammen verlieren. Aber es war am Anfang schon so, als ich über bin, bin ich schon allein gewesen. Weil du musst ja zuerst mal dort können etablieren, du musst dich festbeissen, du musst den Platz verdienen. Und das war am Anfang schon noch schwierig gewesen, wenn du aus der Schweiz kommst. Du bist so ein bisschen wohl eingebettet, familiär in der Liga hier. Und dann kommt ein ganz neuer Lebensabschnitt und es ist einfach so, dass Konkurrenz viel härter ist. Also du hast dann auch nicht deine 22 Mitstreiter oder Mitspieler. Du hast dann vielleicht 60, die am Anfang dabei sind und am Schluss spielen können 2 oder 23 Spieler sind nachher im Team. Und das war am Anfang schon her, um mit dem Lernen umzugehen, vor allem mit dem Konkurrenzkampf. Aber dann, wenn du es mal geschafft hast, bist du im Team unterwegs. Und ich habe das immer enorm genossen, mit dem Team zu reisen, auswärts Städte lernen kennen, gehen essen. Und eine ganze Saison zu bestreiten. Also das war schon sehr cool gewesen. Das ist das, was ich vermisse.
Eben, das ist das, was man heute vor allem von dir kennt. Oder? Also wenn man auf YouTube beispielsweise deinen Namen eingeht, dann kommen zwei Videos. Das erste heisst «The Swiss Hero» und das zweite «A Swiss Hockey Legend». Und dann gibt es aber auch noch die Geschichte, die du erzählt hast, wo du das erste Mal in den USA bist, auf Salt Lake City, am Flughafen gestanden bist und gewartet und gewartet und gewartet hast. Also es hat niemand buchstäblich auf den Mark Stride gewartet.
Ja, das ist ja so. Das war in meinem ersten Versuch, da war ich 20, wo ich in Newton angeschrieben habe, in einer tieferen Liga. Und ich hatte natürlich das Gefühl, ich habe dann am Flughafen abgeholt. Und bin mal auf der Hockeytasche gehockt und habe gewartet und gewartet. Und dann hat es noch kein Handy gegeben, es hat knapp Internet gegeben. Und irgendwann habe ich immer Agent angerufen und gefragt, was ich eigentlich machen soll. Und dann hat mir dann gesagt, schau mal den Brief an, den du dabei hast. Und dort ist ein Hotel drauf gestanden, aber in Salt Lake City hat es 10 von diesen Hotels gegeben. Oder? Und das war so ein bisschen der Anfang vom Abenteuer gewesen, in diesem Jahr. Aber ja, schlussendlich konnte ich extrem wachsen und Erfahrungen sammeln und auch so ein bisschen lernen durchzubeissen. Und schlussendlich bin ich auch sehr stolz gewesen nach diesem Jahr. Auch wenn ich sportlich nicht eine Riesensaison hatte oder nie der NHL gespielt in diesem Jahr. Aber ich habe sehr viel gelernt und sehr viel mitgenommen. In der Schweiz haben wir so ein Paradies. Und die Sportwelt in Amerika sieht natürlich ganz anders aus. Aber es war eine coole Erfahrung gewesen, halt dann selbstständig zu werden. Man muss selber eine Wohnung suchen, selber ein Auto organisieren. Und da hilft eigentlich niemand dabei.
Auto und der Podcast von der Bank Wir.
Eben bei dir, Nina, habe ich ja dich so vorgestellt als Schlangenfrau. Also sprich, du bist noch aktiv. Es hat ja mal ein bisschen Wirbel gegeben um einen angekündigten Rücktritt von dir. Was ist jetzt Status? Also Stand heute ist aktiv, aber ich weiss, das sagt man eigentlich nicht, aber meine beiden Gäste heute sind beide gleich alt. Ihr sind beide 46. Also der Marc ist 46 und beide sind gleich alt.
Ich bin ja 46, ich kann es so sagen.
Was ist Stand der Dinge? Also kommt bei dir auch irgendwann einmal, und das meine ich jetzt nicht als Person, sondern rein von der Gelenkigkeit so ein bisschen der biologische Guillotine?
Ah, also ja, mein Ziel ist schon, dass ich als 80-Jährige schon noch den Spagat kann, aber es muss ja nicht sein, dass ich mich krass in dem Sinn immer noch muss verbiegen. Ich bin noch Schlangenfrau, ich habe sozusagen meine Karriere noch ein Jahr verlängert, wo ich letztes Jahr keine Zeit hatte, aufzuhören. Ich hatte so viele Sachen. Und ich habe immer gesagt, ich will an meinem Höhepunkt gehen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, Höhepunkt heisst, ich will alles noch können, was ich immer können. Und in dieser Rolle als Nina Buri Schlangenfrau noch immer bestehen. Wo je älter du wirst, irgendwann wird es nicht mehr so glaubwürdig. Dann musst du dich neu erfinden. Und ich glaube, das will ich nicht mehr. Ich will so aufhören, wie ich es bis jetzt hatte. Und das heisst, dieses Jahr bin ich noch Schlangenfrau. Also ich kann mich immer noch buchen. Und bin aber schon am Schauen, was gibt es sonst noch. Das habe ich aber schon seit, mache ich schon seit der Corona-Krise. Ich schaue immer, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten. Ich habe andere Sachen auch noch angefangen. Und das ist interessant. Am Anfang habe ich gedacht, ich finde sofort etwas Neues. Und dann habe ich schon gemerkt, nein, es dauert länger der Weg. Weil das, was ich jetzt habe, ist eine Berufung. Also das heisst, Berufung, das machst du, wo du es unbedingt willst. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe ein Hobby, das bezahlt ist. Aber es ist einfach mein, es ist das, was ich machen will, immer habe gemacht, seit ich 6-jährig bin. Oder seit ich 30 bin als Schlangenfrau. Und jetzt kommt jetzt die Frage, was kann mich gleich befriedigen in der Zukunft? Was gibt es auch noch, was ich nachher machen kann, wo ich das Gefühl habe, ich gehe von Arbeit weg und bin gleich happy? Oder muss ich das super Hobby haben, daneben, dass ich gleich noch das Gefühl habe, yeah, der Tag war super gewesen, aber ich will nicht den Job haben, wo ich nachher natürlich nicht so happy bin. Also, aber Stand der Dinge ist, ich bin noch Schlangenfrau, ich trainiere 4 Stunden am Tag. Es geht nicht anders, man muss. Und zum Glück hatte ich nie grosse Pausen. Also mein Körper macht es alles noch mit. Und da bin ich auch noch schon ein bisschen stolz drauf, als so ein bisschen älteste Profi-Schlangenfrau, die es noch gibt.
Wenn wir schon gerade beim Alter sind, eine andere Frage noch mag. Du hast vorher gerade die Situation in Salt Lake City angesprochen. Kein Handy, also es ist tatsächlich noch so gesehen. Nina, du hast auch mal erwähnt, du siehst froh, dass du kein Insta-Kind bist. Also der Erfolg dir... Eigentlich hast du müssen, nicht eigentlich, den Erfolg dir hast du müssen erarbeiten und nicht einfach eben ein, zwei schöne Fotos machen und dann eine Karriere gestartet hast. Was wäre anders gewesen, wenn du 20 Jahre später deinen Weg hättest beschreiten wollen?
Also wie meinst du es so, wenn ich jetzt, ich habe die Frage nicht verstanden, wenn ich schon früher wäre auf das Instagram gekommen oder so.
Also beispielsweise eben die Aussage, ich bin froh, kein Insta-Kind zu sein.
Das stimmt, also ich bin froh, dass ich mein Weg doch müssen, auch wenn es kompliziert war, also als Berner Mädchen, wo die Balletttänzerin werden, die Eltern kommen aus einer Trachtenfamilie, haben keine Ahnung von Bühne und ja irgendwie immer Stop and Go müssen, ah, das ist wieder eine Ballettschule, die mich weiterbringt, dort wieder. Das ist schon kompliziert gewesen, aber dann hat man einfach googeln, wo ist die beste Ballettschule für ein Kind aus Bern. Das hat es nicht gegeben. Also man hat wirklich selber müssen her irgendwo und die Erfahrungen sammeln. Und ich glaube, das ist gleich gut für mich, auch viel Abneigung, also ab Neins bekommen zu haben. Und dann konnte ich immer mehr beweisen, dass ich es auch will. Und wenn jetzt jemand viel zu viel Zuspruch bekommt, wenn ich jetzt als 10-Jährige schon 100'000 Follower hatte und die schöne kleine Nina mit den blauen Augen hat schon ein schönes Brückli gemacht und alle wären zufrieden und ich wahrscheinlich auch, dann hätte ich sicher nicht den Ehrgeiz gehabt, vielleicht noch mehr und noch mehr und richtig in eine Ballettkompanie wollen, wo es halt wirklich kein Zuckerschlecken ist. Also, wie der Margot hat gesagt, also die Schweiz ist schön so ein bisschen wie so ein Kokon, aber wenn du nachher auswärts bist, bist du natürlich niemand, dann musst du dich wieder etablieren, du musst dich völlig neu erfinden zum Teil oder eben neu durchsetzen und ich bin froh, da habe ich alle Zeiten erlebt, die es jetzt gibt und die es dann hat gegeben und das hat mich glaube ich auch zu dem gemacht, auch in der Stärke, wo ich jetzt bin. Ja.
Ist die Interpretation falsch, dass du magst, das würdest inhaltlich für dich auch unterschreiben, weil du hast ja, sage ich jetzt einfach mal, auch nicht den einfachsten Weg gewählt in deiner Karriere.
Nein, sicher nicht, aber das hat Nina sicher, also richtig gesagt. Ich musste relativ viel dafür kämpfen. Und als ich rüber bin, hat niemand auf mich gewartet. Und es war bei dir wahrscheinlich gleich gewesen. Und du musst dich neu beweisen. Hier in der Schweiz lebst du ein bisschen in deinen Blasen. Also jetzt im Eishockey-Spielen geht es in der Schweiz eigentlich sehr gut. Das ist eine gute Liga, da verdienst du gut. Und ja, bist du so ein bisschen in ihrer Blase drin. Und wenn du dann international messen willst, wenn du in die beste Liga gehst, dann wird es schwieriger. Und das musst du, dann wirklich, du musst das wirklich wollen. Du musst ein bisschen durchbeissen, musst können einstecken. Darfst nicht allzu sentimental sein, habe ich das Gefühl. Du musst wirklich so ein bisschen Nehmerqualitäten haben. Und das habe ich im Ausland gelernt. Aber bei mir war es eigentlich schon in jungen Jahren so gewesen, weil ich nie wirklich zu den Besten gezählt habe. Und das habe ich dort schon auf den Weg mitbekommen. Und das hat mich dann auch immer irgendwie angetrieben, um den Leuten zu beweisen, ich gehöre zu den Besten, ich komme in die beste Liga der Welt. Und das war immer der Traum gewesen. Und von dort her habe ich eigentlich die Nebenqualitäten gehabt. Das hat mir dann, vor allem in Amerika, hat es natürlich sehr geholfen.
Bei dir auch, also bei dir sind ja auch zwei prägende Elemente, oder? Also du hast Ballett, Schule, eine russische Ballett, also nach russischer Schule. Und dann bist du auf China als Kontorsionistin, ich sag's nochmal, die ausbilden lassen. Und du hast ja gesagt, einmal, es braucht Härte in der Ausbildung.
Hey, auf jeden Fall. Und ich war auch immer nicht die Beste gewesen. Also wirklich nicht. auch in Bern eigentlich nicht. Also ich bin nie so richtig gefördert worden, habe ich das Gefühl. Und ich wollte es aber immer so sehr, dass ich mich wie selber vorwärts gebracht habe. Aber ich war so gewöhnt gewesen, schon an diesen Status, ich bin nicht die Beste, aber ich will es unbedingt. Und dann irgendwann bist du erstaunt, dass sie die Leute trotzdem wahrnehmen und irgendwann bekommst du deine Chance. Aber dann musst du auch ready sein und das hat mich schon ein bisschen ausgemacht. Aber dass immer die Absagen, die dann gleich zum Erfolg geführt haben. Was war die Frage überhaupt? Sorry.
Härte Ausbildung.
Ah, härte Ausbildung. Hey, das ist nötig. Also ich hätte wahrscheinlich, wenn ich früher so eine gute Ausbildung hatte, hätte ich wahrscheinlich mehr oder eine bessere Karriere als Balletttänzerin gehabt. Aber ich finde immer noch, jetzt ist gerade im Moment so eine kleine Welle von Empörung über die Ausbildungsmethoden. In der Ballettschule hat es viel, also in Basel, Zürich hat es Skandal gegeben, in der Ballettschule in Berlin, wo ich war, auch beim Synchronschwimmen, beim rhythmischen Sportgymnastik. Es hat viel so Skandal, man tut die Schüler hart zart dran. Aber ich glaube, die da kritisieren, sind selber eigentlich nicht im Game inne und vor allem sind es nicht die, die so ein Kind sind, die unbedingt auf die Bühne will. Und wenn du so einem Kind sagst, nein, du trainierst jetzt noch 3 Mal eine Woche, was ist besser für dich, du kannst dich nachher mit den Freundinnen treffen, dann denkt sich so ein Kind, nein, ich will doch Kopf noch auf die Bühne und ich muss alles geben und ich weiss, was es braucht. Und es ist halt jetzt einfach immer nur eine Seite beleuchtet, wo die Härte zeigt, dass wenn man chinesische Kinder schaut in der Schule, dann sieht man nur, wie sie rennen und wie es hart ist. Und so muss man es auch nicht gerade machen. Aber es gibt so ein Zwischending, wo gleich noch sein sollte. Und wenn man jetzt natürlich nur noch den Kuschelkurs fährt und jedem Kind sagt, du bist toll, wenn du 30 Kilo Übergewicht hast, sorry, dann wirst du keine Balletttänzerin. Ist einfach so. Spätestens in der Kompanie wird es nicht klar, dass du kein Engagement bekommst. Und das heisst, ich bin immer noch nicht dafür, dass man Kinder gegen schlagen oder irgend so etwas, sicher nicht. Aber dass man gleich die Realität sagt, was es braucht, dass man gut wird. Und zum Glück bin ich halt schon älter gewesen, als ich die Ballettschule bekommen habe, mit dem gut umgehen können. Ich habe andere gesehen, die sehr talentiert waren, die nachher das nicht ausgehalten haben. Und das ist wiederum schade. Und dann gehen viel Talente verloren, wo ein Lehrer nicht weiss, mit dem umgehen. Also es hat so ein bisschen 2 Seiten.
Auto und der Podcast von der Bank Wir.
Wie ist das im Eishockey, wenn Eishockey-Profi werden will? Ist das auch ein bisschen falsche Vorstellung da, was es effektiv an Aufwand und wahrscheinlich auch an Entbehrung braucht?
Ich glaube schon. Und die heutige Generation ist ein bisschen anders. Ich kann glaube nicht mehr unterrichten, wie man das früher gemacht hat. Ich glaube auch zu meinen Zeiten, als kleiner Bube auf dem Eis ist der Trainer anders mit dir umgegangen, also auch, wie er mit dir geredet hat, als es heutzutage der Fall ist. Aber ich glaube, manchmal ist es, die Jungen heute nicht mehr bewusst, was es wirklich alles braucht. Und ich habe das erst so ein bisschen realisiert, als ich mit dem Sport aufgehört habe, als ich zum Teil nachher mit dem Nachwuchs vom SCB auf dem Eis war, also als Verteidigertraining gemacht, 2-3 Jahre lang, und dann bin ich mit ihnen auf dem Eis gewesen. Und du realisierst eigentlich, wie schwierig das Ganze ist. Und als ich in dem ganzen Sport bei denen war, habe ich mir die Gedanken nie gemacht. Ich habe trainiert, ich habe immer mehr wollen, ich bin vorwärts gekommen, ich hatte meine Ziele gehabt und einfach Vollgas gegeben. Und da, als ich aufgehört habe, habe ich schon realisiert, das braucht wahnsinnig viel für so eine Karriere. Und ich bin mir nicht bewusst, ob sich die Jungen bewusst sind, was sie müssen investieren, auf was sie müssen verzichten. Manchmal habe ich das Gefühl, als ob der Anspruch der Jungen ist so, ich bin jetzt hier, du bist der Trainer, du musst mich jetzt besser machen. Und so funktioniert das einfach nicht. Oder? Und das ist ein gesellschaftliches Problem, dass einfach, die Kids haben zum Teil das Gefühl, es geht über Nacht. Und es ist bei mir ist es 20 Jahre gegangen, vom ersten Mal auf dem Eis beim SCB, weil sie in einer NHL gespielt. Das sind 20 Jahre, wo du sehr viel trainierst, wo du entbehrst, wo du verzichtest, wo du einstecken musst, wo du Erfolge kannst feiern kannst und schlussendlich musst du dranbleiben. Und das schaffen einfach nur ganz wenige.
Ist das der Anspruch, den die Leute auch haben, den du erlebst, Nina? Du gehst ja auch Kurs beispielsweise im Bereich von Kontorsionen. wo man einfach das Gefühl hat, man ist zweimal bei dir gewesen und dann kann ich da auch den Spagat machen.
Ja, also wenn ich clever sein würde, hätte ich schon längst einen Pillen erfunden, wo ich allen würde sagen, wenn du die nimmst, wirst du richtig beweglich. Und die Leute haben immer das Gefühl, es muss schnell gehen. Sofort, jetzt, und dann muss ich den Spagat können, ein Foto machen, Instagram, dann komme ich die Likes über. So läuft es eben leider nicht im richtigen Leben. Es läuft so, dass der Weg ist nicht so, sondern er ist so. Er geht auf und ab, überall her. Zuerst hast du Erfolg, dann plötzlich bist du motiviert, dann plötzlich geht es nicht vorwärts. Also du musst mit allem können leben. Und das ist das, was halt ausmacht, das Training. Und nur die, wie der Marc sagt, die jetzt wirklich so krank sind, dass sie es unbedingt so sehr wollen und es gar nicht realisieren, wie hart es eigentlich ist. Die schaffen es dann wahrscheinlich am Schluss. Und eben heutzutage meinen wirklich viel, das ist auch wahrscheinlich am Social Media ein bisschen zu verdanken, mich meint einfach, wir laden etwas auf und bist gerade erfolgreich. Das heisst, man geht einmal ins Training und kann schon etwas. So läuft es nicht. Ein Training kann super laufen, ein Training kann gar nicht gut laufen, aber vielleicht lernst du mehr in dem, was gar nicht gut läuft. Oder musst auch ein bisschen reflektieren und du musst vor allem dranbleiben. Also wer jetzt nach zwei Wochen meint, es muss jetzt unbedingt das Resultat da sein, wird es nicht schaffen. Also es ist mehrere Jahre nötig. Man hat mal gesagt, eine berühmte Tänzerin hat mal gesagt, it takes 10 years to make a dancer. 10 Jahre brauchst du, bis du Tänzerin bist. Also wenn du jetzt mit 2 Jahren angefangen hast, hast du vielleicht mit 12 Erfolg. Aber die meisten fassen mit 10 Jahren richtig trainieren. Also mit 20 haben sie ja das Engagement und dann sollst du es geschafft haben. Aber vorher ist es schwierig. Hast du gleich noch Sachen, die du lernen musst. Immer noch. Immer wieder.
Was lernt man bei dir denn ganz konkret?
In meinem Kurs?
Ja.
Ja, ich kann nicht so anspruchsvoll sein, weil die Leute wollen ja nicht alle schlanke Menschen sein, sondern sie wollen vor allem einfach ihre Beweglichkeit zurückbekommen. Wo irgendwann sind wir auch mal beweglich gewesen als Kind, oder? Aber die meisten Kinder haben sie jetzt schon verloren. Das heisst, ich lehre den Leuten, wie können sie im Alltag auch wieder ihre Beweglichkeit finden, wie können sie Ausgleich finden. Wenn natürlich jemand ehrgeizig ist und tatsächlich die Schlangenfrau werden, gibt es natürlich die Tipps und Tricks, wie machst du den Spagat richtig, wie machst du die Brücke richtig, auf welche Sachen kommt es darauf ab, dass du nicht verletzt bist. Ich gebe ihnen so Tools mit, wo sie nachher wirklich etwas damit anfangen und nachher auch daheim, und das ist eben wichtig, jeden Tag das machen. Sie müssen nicht jeden Tag 4 Stunden trainieren wie ich, sondern sie können natürlich auch eine halbe Stunde machen. Der Marc hat vorhin gesagt, er macht 15 Minuten Yoga am Tag. Finde ich cool, weil dann hast du sicher ein Resultat, aber du musst dranbleiben. Und die Sachen, die darauf abkommt, die gebe ich den Leuten sozusagen den Kurs mit.
Das heisst bei dir, Marc, du hast mit deinem Yoga auch noch gewisse Ambitionen, noch ein Eifern.
Die Ambition ist, dass ich mobil bleibe und dass ich auch echt, ja, im hohen Alter noch einen Sport mache. Und einfach die Mobilität, ich glaube, ist etwas vom Wichtigsten. Einerseits Beweglichkeit, aber auch die ganze Raumstabilität ist enorm wichtig. Und bei mir ist es schon so, ich habe relativ viel Mehl auf meinem Körper. Ich habe Sport gespielt, sehr viel Spiel, wahrscheinlich 1500 Spiele gespielt gesamthaft. Und ich will auch noch in 10, 15, 20 Jahren aktiv Sport machen. Also aktiv. Skifahren, Tennis spielen, Golf spielen, was auch immer. Vor allem auch mit meinen Kindern. Und darum bin ich eigentlich immer noch wöchentlich dran mit Krafttraining, mit Ausdauertraining und eben auch ein bisschen mit Yoga, dass ich beweglich bleibe. Und ich merke, wenn ich es nicht mache, geht es eigentlich in die andere Richtung. Und dann kommt der Rücken, dann kommt die Hüfte und dann kommt das. Es ist einfach so eine Kettenreaktion und das möchte ich vermeiden. Und darum, ich mache es so gerne, ich trainiere gerne. Es ist für mich wichtig auch für den Geist, dass ich fit bleibe. Es tut mir gut und darum bleibe ich dort immer schön dran.
Auto und der Podcast von der Bank Wir.
Jetzt ein bisschen harter Cut, jetzt fällt mir gar keine Überleitung ein zu wirtschaftlichen Themen, wo du in der NHL gespielt hast. Das Besondere dort ist ja, man sieht sehr transparent, was du dort verdient hast, weil die Verträge, die können ja eingesehen, also nicht Verträge können eingesehen werden, aber man sieht, wie sie dotiert gewesen sind. Ist das auch eine Erfahrung, wo für jemanden, der aus einem Land kommt, wo man nicht so gerne über Geld redet, neu gewesen ist und ein bisschen gewöhnungsbedürftig?
Ja, ich glaube, es ist für mich, aber auch für meine Familie, ist es schon speziell gewesen, weil es ist einfach plötzlich in Zeitung gestanden, wie hoch der Vertrag ist, den ich unterschrieben habe. Und es hat sehr viele Leute gehabt, die mega Freude hatten, die mir das mega gegönnen, aber es hat einfach auch sehr viel nieder. Und die hast nicht nur in der Schweiz, die hast auch einen Ort. Und mit dem musst du lernen umgehen. Am Anfang hat es mich genervt, und irgendwann war es mir gleich gewesen. Weil schlussendlich muss man sich verdienen. Und ich habe sehr viel dafür gemacht, also ich habe das Geld nicht geschenkt bekommen. Ich habe nicht im Lotto gewonnen. Ich habe sehr viel investiert, sehr viel trainiert und auch, hat es immer sehr gerne gemacht. Das war meine grösste Leidenschaft. Und, ja, aber die Transparenz, die ist in Amerika völlig normal und die Leute haben Freude. Und in der Schweiz war das so wie ein Prozess gewesen, dass halt auch Fans und auch, ja, Gesellschaft so ein bisschen mit dem ist konfrontiert worden und das hat auch ein bisschen einordnen. Und das ist ja im Fußball eigentlich das Gleiche mit diesen Zahlen, mit diesen Summen. Es ist fast nicht greifbar, oder? Aber für uns jetzt als Familie, also für meine Eltern und auch mein Vater hat in WIFA gearbeitet und meine Mutter war Podologin gewesen. Und sie hat sehr viel Kundenkontakt gehabt und das war schon eine spezielle Erfahrung für uns vor allem und auch für meine Schwester als Familie.
Thema Neid noch ganz kurz aufgreifen, kommt manchmal, das ist auch wieder die Frage an beide, also kommt manchmal Neid auf, dass man vielleicht in einem anderen Bereich noch mehr könnte verdienen. Also wenn ich jetzt deine Verträge hochrechne mit dem Bekanntheitsstatus, den du gehabt hast, würde ich jetzt mal raten, dass ein Fußballer mehr verdient hat. Und bei dir... Ja, ist das etwas, wo im Hinterkopf mitschwingt?
Nein, also das ist wahrscheinlich die Problematik von Menschen, dass man eigentlich nie zufrieden ist. Und ich habe viel mit ehemaligen Spielern zu tun gehabt, Spieler, die in den 70er Jahren gespielt haben, die immer noch irgendwie in einer Form bei der NHL unterwegs waren. Und ich habe mal mit dem Mike Bossy geredet. Und der Mike Bossy war eine Legende in New York bei den Islanders. Der hat viermal den Stanley Cup gewonnen. Der hat 50 Goal pro Saison geschossen und das 7 Jahre. Also das ist ein Hall of Famer, der hat eine sensationelle Karriere gehabt. Und der hat einen Bruchteil verdient, was jetzt die Spieler verdienen. Und ich bin mal mit ihm im gleichen Flug auf Montreal gewesen, mit ihm über das geredet. Und da habe ich schon gemerkt, dass er irgendwie... mittlerweile ist er leider gestorben, aber mir hat das noch spannend und hat so viel geleistet, aber er hat dann nicht irgendwie können von dem leben. Er hat sicherlich gut verdient, hat ein gutes Haus gehabt und man muss immer diesen Schritt auch sehen. Man kann nicht nur vorwärts schauen. Ich glaube, ich bin sehr dankbar, dass ich in einer NHL spielen konnte und nicht aus monetären Gründen, sondern weil es mein Traum war. Und schön war, dass ich mit dem noch Geld verdienen konnte und eigentlich ja, mein Traum leben, tagtäglich. Aber ich glaube, das kann man immer machen, aber das bringt einem im Leben auch nicht weiter. Also man findet immer irgendwie etwas, ah, das hätte ich und hier. Das bin nicht ich. Also ich freue mich für andere Leute, die Erfolg haben, die Gas geben, ob es im Sport, in der Wirtschaft und Erfolg haben. Und das andere, das ist nicht meins.
Also ich bin der Meinung, wenn ich wollte reich werden, hätte ich sicher nicht müssen auf die Bühne und Balletttänzerin werden sowieso nicht. Balletttänzer werden sogar massiv schlechter zahlt, zum Teil als Zirkusartisten, aber es kommt ein bisschen darauf an, wo man performt, wo es einem herführt. Aber auf das Geld, Jesus Gott, habe ich sicher nicht geschaut, wo ich hatte das einfach wollen, den Traum, die Bühne zu erobern. Und das hat mich angetrieben und ich habe einfach immer gehofft, ich kann davon leben. Und das habe ich dann können. Zum Glück, ich habe nie irgendeinen Nebenjob müssen machen in der Zeit, als ich professionell war als Balletttänzerin und auch nachher jetzt als Schlangenfrau nicht. Und natürlich erarbeitet man sich nachher einen Status. Und das habe ich zum Beispiel als Schlangenfrau geschafft, dass ich doch bekannt bin als das, was ich mache. Und dann kannst du natürlich auch ein bisschen bessere Gagen verlangen. Und das tut gut. Und dann kannst du sagen, hey, da habe ich mir jetzt etwas erarbeitet, aber ich vergleiche mich nicht jetzt mit einem Fußballer. Ich finde es einfach zum Teil krass, wenn ich dann die ganze Geschichte sehe von einem, der von irgendeinem armen Land kommt, verdient plötzlich Milliarden. Und plötzlich siehst du so eine Schlagzeile, hat er alles gepulvert, irgendwie 10 Jahre später und ist drogensüchtig oder so. Dann denke ich so, es hat ja jedes Leben seine Ups und Downs. Ob jetzt der so reich ist und dafür super glücklich, weiss ich nicht. Und ich glaube, jeder hat da seine eigene Geschichte, die er muss schreiben, mit oder ohne Geld. Aber hauptsächlich finde ich, wenn du so viel investierst, dass du nachher eben auch irgendwie davon kannst leben. Das finde ich schon wichtig. Also, ja.
Vielleicht noch, oder das hat Nina richtig gesagt, du träumst eigentlich davon, dass man hier reinlaufen kann vor 30'000 Leuten und Fußball spielen. Und
als Berner natürlich, muss man vielleicht noch ergänzen.
Das Basel hat man noch 30'000.
Oder das wäre ein Länderspiel. So, jetzt kommt es im Vater.
Nein, also ich bin im Obstberg aufgewachsen und meine Eltern sind an die SCB-Match gegangen, ich bin an die SCB-Match gegangen und wenn du das Stadion hast gesehen, die Leute... die Teams von den 80er und 90er Jahren, die Meistertitel und wie das Stadion vibriert hat, du hast das wohl erleben und du hast nicht eine Sekunde an Geld gedacht. Und es ist nicht einfach Sport, du gehst nicht deinen Weg und plötzlich kommt das dabei aus. Aber der Antrieb ist ja nie, das ist nie wegen dem Geld gewesen, weil sonst gehst du nicht tagtäglich trainieren, du machst es nicht. Mm-mm. Das machst du nicht, weil du das Gefühl hast, du wirst einmal Millionär. Du machst es einfach die Leidenschaft für den Sport, Mannschaftssport, Einzelsport, was auch immer, aber es sind die Momente und das ist auch das, was du dann mitnimmst, wenn du die grossen Spiele hast, Olympiaden, Weltmeisterschaften und Playoffs oder einen Meistertitel mit einem Team können zu feiern, das ist das, was du mitnimmst. Oder?
Otto und der Podcast von der Bank Wir.
Und trotz allem hast du dann irgendwann mal eben gesagt, nichts tun ist nichts für mich und du bist heute aktiv, einerseits in der Uhrenbranche und andererseits in einem Business, wo wir jetzt gerade auf dem Tisch das falsche Mineralwasser trinken. Du bist mit ein paar Sportkollegen bei Adelbodner eingestiegen. Die Uhrenmarke ist nachgegeben, wo du aktiv bist. Wie ist es zu diesen Engagements gekommen? Also warum tust du dir das noch an und sagst nicht einfach, das ist gesehen und jetzt genieße ich es?
Ja, also weil mich auch irgendwie weiterentwickeln will. Also einerseits war ich Sportler, aber jetzt geht es so in der Privatwirtschaft, ist irgendwo durch für mich so ein bisschen unbekannt gewesen. Und ich war eigentlich immer ein Uhrenfan gewesen. Ich war Botschafter gewesen bei einer grossen Schweizer Uhrenmarke, 7 oder 8 Jahre lang. Und dort habe ich eigentlich den Ben Küffer lernen können. Er ist Gründer von Norgain und jetziger CEO. Und Breitling ist dann verkauft worden und er hat eine neue Herausforderung gesucht. Und ich habe mit dem 2017 mit der Karriere aufgehört und hat dann gesagt, hey, wir machen eine neue Uhrenmarke. Familienbetrieb, Swiss Made, mechanische Uhren. Und ich war immer schon ein Uhrenfan. Und mir war klar, wenn einer das erfolgreich machen kann, ist es der Ben. Mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Know-how, mit seiner Erfahrung. Und er hat das super Team zusammengestellt. Und das ist schon in einer Branche, die sehr umkämpft ist, wo eigentlich niemand an uns hat geglaubt, ist auch so ein bisschen die Story, dass es wieder Beweis ist und dass du dabei bist. Das Slogan ist «My Life, My Way». Und das ist so ein bisschen das, was mich eigentlich auch während meiner Karriere hat, begleitet. Und jetzt sind wir unterwegs, wir sind gut gestartet, haben noch sehr einen weiten Weg vor uns. Aber auch das ist eine Geschichte, wo man zusammen mit guten Leuten etwas erreicht und den Weg geht und sich eine Herausforderung stellt in einer Branche, wo das Kulturgut ist in der Schweiz. Und das finde ich enorm spannend. Ich konnte mich dort weiterentwickeln. Ich bin im Verwaltungsrat, bin operativ tätig. Und es ist eine weltweite Geschichte. Und da bin ich auch wieder beim Reisen. Ich habe mal ins Ausland, ich bin unterwegs. Und das finde ich enorm spannend.
Und ein Erfolgsrezept ist wahrscheinlich eben die Kombination. Ihr habt die richtigen Köpfe aus der Uhrenbranche und habt die richtigen Köpfe wie beispielsweise eben mit dir, mit dem Netzwerk. Also, eben ihr Vertrieb, oder ihr habt ja auch Botschafter jetzt an Bord geholt, mit dem Roman Josi, mit dem Stan Wawrinka. Das ist natürlich dann in erster Linie dir zu verdanken, nehme ich mal an.
Ja, ich glaube, das Gute der Geschichte ist, dass jeder hat seine Rolle und seine Aufgabe. Und wir sind im Verwaltungsrat sehr gut aufgeteilt. Und der Roman war eigentlich von Anfang an dabei gewesen. Der ist halt nicht aktiv dabei, aber der ist als Investor dabei und hat an die Geschichte geglaubt. Und die anderen Sportler, die dabei sind, das bringt Visibilität und das bringt auch einen nötigen Drive irgendwie ins Unternehmen, der uns so eigentlich ein bisschen von den anderen abhebt. Und sehr eine spannende Geschichte, ich sehr viel können dazu lernen und es ist ein Prozess. Oder? Ich habe mich jetzt, glaube ich, in den letzten 6-7 Jahren auch weiterentwickelt, können dazu lernen, weil wenn du zuerst mal in einer Verwaltungsratssitzung gehst, dann bist du ein bisschen überfordert und recht rauskommst, was passiert. Und jetzt habe ich schon Sachen Marketing, Finanzen, Produkte, habe ich mir viel können dazu lernen. Und das ist das, was spannend ist. Also wenn ich daheim hocke und gehe Rasenmähen, lerne ich weniger. Oder? Und das ist für mich schon, ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass ich mit 40 schon nichts gegen Grossvater, aber in eine Grossvaterrolle in schlüpfen. Und ich glaube, das stumpft ab mit der Zeit. Und ich glaube, es ist ein Ziel in einer anderen Branche. Und darum bin ich da eigentlich sehr happy, dass ich dort dabei sein darf.
Und du hast so viel gelernt, dass du gerade gesagt hast, dann mache ich gerade nochmal etwas mit Radlbodner Mineralquellen.
Ja, das ist Wasser. Ich glaube, es ist ein Thema, das allgegenwärtig ist, ein Riesenthema. Da bin ich eigentlich durch das Netzwerk von den Uhren dazugekommen. Und es ist ein regionales Thema. Adelbodner Mineralquellen gibt es seit 1959, glaube ich. Es war früher eine heilige Quelle, ist es eigentlich immer noch. Und ich glaube, wir haben dort auch ein gutes Team, eben mit den Sportlern, mit einem Gregor Stock, einem Jan Sommer.
Ex-FCB-Goli.
Ja, genau. Okay. Aber ich glaube, Heimat dort ist irgendwo im Emmental. Also, darum haben wir noch reingelassen.
Ich meinte, es ist eben noch schlimmer. Ich meinte, er hätte mal bei Herrleben geschaut.
Noch schlimmer.
Nein, Heimat dort ist im Bernbiet. Also ist einer von uns.
Das wüsste ich effektiv.
Aber mir fällt auf, es sind überhaupt keine Frauen bei euch im Game. Also, weißt du, redest immer nur von Männern, die eure Marke heraustragen.
Ja, aber du suchst
brauchst schon noch. Brauchst du nicht noch Ambassadorin? Ja, eben. Nein, kann Wasser trinken und eine Uhr anlegen.
Das stimmt, aber ich meine, da sind wir dran. Ich glaube, jetzt gibt also im Verwaltungsrat, Adelboden bin ich nicht, aber dort ist mindestens eine Frau drin. Wo, und bei Norge ist Tina Weirater dabei, die ehemalige Skifahrerin, wo dort so die weibliche Quote anhebt. Aber das ist, also für okay. uns ist es wichtig und ich glaube schon zeitgemäss und da sind wir dran. Aber das ist ein Prozess, aber da... Das stimmt absolut, das sagst du, ich bin an deiner Meinung.
Und falls Nina Buri nächstes Jahr bei Norken auftritt als Werbebotschafterin, haben wir noch Vermittlungs.
Weißt, ich kann sogar vier Uhr anlegen, wenn ich meine Füße nachher hier habe, habe ich zwei an und dann oben noch. Also es ist eigentlich
gut, eine Win-Situation. Gutes Marketing, ist gut.
Auto und der Podcast von der Bank Wir.
Du suchst eben noch nach einem Job, aber einer, den du ein neu angenommen hast, ist Wetterfee. Du bist unter anderem bei Telebern gesehen.
Genau, bei allen CH Media Regionalsender, wenn ich sagen kann, das ist Telebern, Tele Zürich, M1, TVO, Tele 1, tue ich das Wetter moderieren. Und zwar als Springerin, das heisst, ich bin so dreimal, maximal viermal im Monat zu sehen. Und ich habe nie gedacht, dass ich diesen Job jemals wieder mache. Ich bin so wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Job gekommen, tatsächlich. Aber manchmal geht das Leben komische Wege und man findet sich wieder tatsächlich vor einer grünen Wand, wo nachher hinten dran natürlich die Grafiken projiziert werden und redet vom Wetter. Ich habe mich recht müssen reinarbeiten, wo ich am Anfang gar keine Ahnung hatte. Also moderieren tue ich schon sehr lange, aber Wetter war nicht so mein Thema gewesen und aber ich finde es noch cool, es ist eine Challenge. Und
du hast, darf man sagen, auch keine Ausbildung als Meteorologin?
Also. Als Meteorologin nicht, aber wir arbeiten natürlich eng mit den Meteorologen zusammen. Das heisst, wir bekommen morgen ein Briefing über und aus dem musst du nachher bis zu 8 verschiedene Wetter schreiben. Also ich mache das alles selber natürlich. Und wenn du eine Frage hast, stellst du sie natürlich. Also am Anfang hatte ich gar keine Ahnung. Ich wirklich musste denken, hey shit, wo ist der Alpenkamm und wie geht das jetzt? Aber mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Überblick zum Glück und habe auch wieder jedes Mal lerne ich mehr dazu. Und das tut eben auch gut, wie der Marc sagt, man könnte sich ja eigentlich auf den Lorbeeren ein bisschen ausruhen, aber eigentlich sind wir zu jung dafür. Also logischerweise will man sich auch weiterbilden. Und ich habe letztes Jahr auch bei CH Media gearbeitet. Das ist eben auch die gleiche Gruppe, aber als Online-Redakteurin, etwas Neues zu lernen. Noch. Aber ich habe gemerkt, es geht sehr schlecht mit meiner Schlangenfrau-Tätigkeit, die einfach beides sehr viel Zeit wegnimmt. Und meine Schlangenfrau-Tätigkeit ist sehr zeitintensiv. Aber ich bin froh, sie haben das gelernt und es bringt einem immer weiter im Leben.
Jetzt eine Parallele, die ich noch gefunden habe, wenn man sich vorbereitet auf das Gespräch mit euch, um so ein bisschen in Detail noch reinzusteigen. Man findet immer wieder Informationen bei einem Schweizer Magazin, wo mit sehr vielen Illustrationen auskommt.
Private
Sachen, ist das Teil vom Plan, um auch vielleicht das ein oder andere Positive für die Karriere zu bewirken? Dass man sich so offen gibt. Also es ist bei beiden, also von dir weiss ich ja jetzt auch, dass du eine Ferienwohnung in Gran Montana hast, dort Golf spielst.
Das Hoffnungsbuch. Nein, also ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht als Sportler nicht so realisiert, aber ich glaube, Zusammenarbeit mit den Medien ist enorm wichtig. Man lebt voneinander. Und der Sport... irgendjemand am Ende vom Tag zahlt das ja auch. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man dort ein gutes Verhältnis hat mit den Medien, mit Journalisten und dann schnell so eine Vertrauensangelegenheit. Und wenn man ein bisschen eine öffentliche Person ist, dann gehört es irgendwie jetzt in unseren Augen auch ein bisschen dazu. Und es ist nicht so, dass ich wöchentlich oder monatlich, dass wir das so Sachen machen als Familie. Aber ich habe eine coole Frau, die so aus dieser Sportwelt kommt, die Kommunikationsfachfrau ist, die eine Mediationsausbildung jetzt macht. Und sie hat sich nicht mit dem abgefunden, aber sie weiss, dass es ein bisschen dazugehört. Aber ich bin jetzt nicht der, der es braucht. Aber ich glaube, es ist so ein kleines Gehen, ein Nehmen. Und von dort her ist es so, wie es ist. Ich finde, es ist in einer guten Form. Aber es ist halt schon noch, wenn du Familie hast, wenn du Kind hast und so, gibst du halt schon etwas preis. Aber es hat wahrscheinlich auch Leute, die es vielleicht interessiert. Was macht jetzt ein ehemaliger Hockeyspieler? Ist jetzt, in welche Richtung geht der beruflich, familiär? Von dort her sind wir dort offen für so Geschichten und machen es ab und zu, aber eher selten.
Also, man muss immer denken, wir sind, glaube ich, in einer Zeit gross geworden, wo es gar noch keine Social Media gab. Man konnte also von sich selber nichts preisgeben jemals. Also, ich wüsste nicht wo. Also, es hat ja kein Facebook, Instagram oder so etwas gegeben. Das heisst, dann sind die Medien natürlich noch viel mehr erpicht darauf gewesen, Details von uns zu erfahren oder von jemandem, den man jetzt halt in der Öffentlichkeit mal irgendwie kennengelernt hat. Und jetzt hat es sich ein bisschen, also, ich glaube, es ist ja so ein bisschen anders geworden. Also, die Geschichten sind viel bewusster gewählt. Und jetzt kann man viel mehr selber, eben, wie gesagt, rausgeben, wenn man etwas Neues hat. Aber ich bin auch froh, dass es so ist, dass es eigentlich immer ein gutes Geben und Nehmen ist, wie er auch sagt, Marc. Dass man nicht irgendwie muss gehen, an die Tür klopfen von einem Medium und sagen, was unbedingt einen Bericht über mich lesen. Nein, das nicht. Es hat immer irgendwie ein Ereignis gegeben, wo sie das Gefühl hatten, sie wollen darüber schreiben. Und das ist bis jetzt eigentlich auch bei mir immer noch cool gewesen, dass es so gelaufen ist. Ohne, dass man jetzt alles von sich preisgibt, sondern man kann ja sagen, über was will man reden und nicht. Aber ich glaube, die Leute wollen das eben manchmal so ein bisschen hinter den Kühlschrank aufzutun, sage jetzt auf und schauen, was ist dort drin, sind sie so wie wir oder nicht? Also das interessiert die Leute, glaube ich, aus irgendeinem Grund halt.
Also auch der Umkehrschluss, dass wenn dann eben niemand mehr sich dafür interessiert, dass das Zeichen ist, um dann wahrscheinlich eben doch aufzuhören.
Ich weiß gar nicht, ob es uns jetzt so wichtig ist. Ich glaube, wir haben bei unserer Sportart, wo wir das so gerne machen. Und das gehört jetzt im Moment dazu. Ob dort die Leute sich noch für mich interessieren, wenn ich mal aufgehört habe. Keine Ahnung, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie mein weiter Weg aussieht. Das weiß ich nicht.
Nein, ich habe gemeint, das ist jetzt im Moment immer so ein Gütesiegel, eigentlich, dass eigentlich die Berichte noch gefragt werden.
Dass man noch irgendwie gefragt ist. Yeah. Ja, lustigerweise weiss ich immer private Sachen. Das ist noch lustig. Aber wenn heiratest du jetzt endlich, wenn kommt das und das?
Das wäre eben meine nächste Frage. Du wartest ja immer noch auf den Antrag, oder ist der mittlerweile
gekommen? Nein, den habe ich.
Ah, der ist gekommen, okay.
Nein, der ist schon lange gewesen.
Dann habe ich nicht den ganz aktuellsten Bericht gelesen. Gut, okay.
Nein, hast du nicht den aktuellsten gelesen, genau. Aber kommt noch das Jahr, die Hochzeit, genau.
Gut, also der Antrag ist durch, das können wir jetzt verbriefen. Das
genau.
Das haben wir im
Podcast auch drin. Und der Podcast von der Bank Wir.
Ja, weitere Pläne. Bei dir, Nina, haben wir es schon ein bisschen gehört. Du bist so ein bisschen in der Findungsphase, wenn ich das richtig zusammenfassen kann. Oder sind es schon sehr konkrete Pläne, wenn ja, welche?
Also ich darf noch ankündigen, dass ich auch in Basel auftrete Ende Jahr, bei euch in Basel. Ich habe immer gesagt, wenn ich gehe, dann gehe ich mit einer grossen Show, wo die Leute nochmal schauen können, wo wenn ich Galas und Events mache für private Veranstaltungen, kann ich nicht die breite Masse mir schauen. Dann habe ich entschieden, Palazzo Colombino in Basel ist eine gute Sache, weil so hat meine Karriere angefangen, mit Varietés, wo ich auftrete bei ganz am Anfang, wo mich noch niemand kennt hat. Und so werde ich so wieder haben, weil Palazzo Colombino ist eine coole Sache, dort können die Leute ein Fünfgang-Menü geniessen und gleichzeitig Artisten von Weltklasse auch geniessen gleichzeitig. Oder? Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich nochmal und das ist dann etwa am 12. Januar 2025 fertig. Und nachher, also es gibt schon Pläne, also ich habe einige
Angebote. Das ist wirklich in Stein gemeißelt, also nicht der Auftritt dort, aber dass dann
Dann ist einfach das Engagement fertig und ich habe gesagt, das sollte mein Höhepunkt gewesen sein. Also okay. Wenn es dann noch irgendwie eine Millionenshow gibt, wo ich nicht Nein kann sagen, aber das glaube ich eher nicht. Ich habe gesagt, es sollte einen guten Abschluss geben und das ist ein guter Abschluss. Und was nachher kommt, wie gesagt, ich habe einiges, was ich schon mache, also Wetterfee wird immer noch sein und ich habe andere Mandate, die ich noch mache. Aber ja, ich habe mir schon viele Gedanken gemacht. Ich glaube, der Sport ganz weglassen und komplett neue Richtung finde ich auch nicht so cool, weil ich ein Leben lang mit meinem Körper gearbeitet habe. Und es gibt doch viele Kinder vor allem, die jetzt einfach sich gar nicht bewegen oder auch ältere Leute, die sich nicht mehr so bewegen und jetzt das Gefühl, irgendetwas muss es sein, das ich mit denen noch arbeite, wo ich etwas mit das noch weitergeben kann, das Körperliche oder die Beweglichkeit. Ich sage jetzt nicht als Lehrerin, es gibt ja in die medizinische Richtung Sachen, die man machen kann, aber ich glaube, das interessiert mich, so etwas zu machen, nebst dem, eben, wie gesagt, noch moderieren und solche Sachen machen.
Intensivierung Schauspielkarriere auch ein Thema?
Ah, Schauspielerei ist halt so ein bisschen eine Sache, das ist ein bisschen eine Glückssache. Manchmal hast du super tolles Engagement und dann hast du wieder irgendwie monatelang nichts. Und ich glaube, mir nur auf das zu verlassen, wette ich nicht. Also ich werde schon noch einmal eine Ausbildung machen, vielleicht, oder noch einmal etwas lernen, wo ich kann sagen, damit dem kann ich nachher auch als Basis mein Geld verdienen.
Bei Marc, weitere Firmen, Rettung, Aufbau, Schweiz, Swissness, Swissmade.
Ich glaube, jetzt mit Aldo Bodner und mit Norke habe ich zwei schöne Produkte und zwei schöne Geschichten, die ich auch man kann mit einbringen kann. Und das ist ja eine grosse Herausforderung. Und was vielleicht noch nicht erwähnt wurde, ich verbringe auch sehr gerne Zeit mit der Familie. Zwei junge Mädchen, glücklich geheiratet, die sind 5 und 7. Und das ist auch schön, dass sie zwischendurch mal sich in die Schule begleiten am Morgen oder dass wir am Wochenende Skifahren können und auch mal in die Ferien. Und das genieße ich schon. Das ist ein Riesenprivileg in meinem Leben. Und ja, im Moment wirklich so eine gute Kombination zwischen aktiv sein, mit diesen zwei Projekten, die ich habe, aber auch Zeit daheim können zu verbringen mit der Familie. Also, das finde ich sehr schön.
Bist du eigentlich auch ein bisschen Hausmann?
Donina, ich mache alles daheim.
Oh, ehrlich? Deine Frau arbeitet und du machst
auch? Nein, ich meine es nicht so, dass ich alles allein mache, aber ich bin so erzogen worden, ich helfe im Haushalt ein bisschen mit, ich mache im Garten, ich mache ein bisschen Wäsche. Meine Frau macht schon sehr, sehr, sehr viel, aber ich bin eigentlich an allen Orten dabei und wenn sie, eben, sie hat eine Weiterbildung gemacht in Mediation, macht jetzt der Master und es sind gleich über 100 Tage, wo sie da Schulungen hatte und Weiterbildungen und da bin ich vielfach auch daheim gewesen und habe zu den Kindern geschaut und habe gekocht und putzt und so und es sehr gerne gemacht und sie ist auch sehr motiviert und sie wird jetzt ja irgendwann mal wieder ein bisschen arbeiten, aber sie ist mit Liebe und Seele daheim bei den Kindern gewesen, jetzt eine Zeit lang und ist auch nicht anders gegangen, weil ich halt noch in Amerika gespielt und sie hat nicht gleichzeitig können arbeiten. Also diesen Schritt hat sie gemacht für mich und für unsere Familie und jetzt kommt dann die Phase, wo sie auch ihrer beruflichen Arbeit wird nachgehen. Aber wir haben es eigentlich gut aufgeteilt und ich bin eigentlich auch in Zukunft werde ich wahrscheinlich ein oder eineinhalb Tage, zwei Tage daheim übernehmen und ich mache das auch sehr gerne. Also, ich bin gerne mit meinen Kids unterwegs und du sie gerne begleiten. Ich glaube, die Zeit geht so schnell durch. Ich werde die auch wirklich geniessen und das ist eigentlich fast das Schönste im Ganzen, wenn man eine Karriere hat und etwas hat können arbeiten konnte, dass man einfach die Freiheit hat und das Privileg, dass man Zeit mit der Familie kann verbringen kann und nicht gerade, 150% unterwegs ist.
Und wenn eine Tochter oder beide Töchter mit dem Wunsch nach einer Profisportkarriere kommen,
Ja, sie können machen, was sie wollen. Sie sind jetzt mehr so in Sommersportarten unterwegs, aber sie sind beide aktiv. Das ist uns wichtig, dass sie sich bewegen, dass sie unterwegs sind und dass wir auch als Familie zusammen Sport machen können. Das ist sehr wichtig, aber eine Profikarriere muss nicht sein, aber und, darf.
Und du hast ja mal gesagt, solange du noch kleine Kinder daheim hast, wird man die im Eishockey nie hinter der Bande sehen. Was ist, wenn die Kinder nicht mehr klein sind?
Ja, also ich habe die Erfahrung mal gemacht, dass ich 4 Monate lang SCB-Assistenztrainer war. Das war in Corona-Zeit und das war eine riesige schöne Erfahrung. Ich habe das sehr gerne gemacht, aber ich habe mich ziemlich 4 Monate daheim abgemolten. Ich war nicht mehr viel daheim und es war eine riesige Erfahrung. Und dort ist mir auch bewusst worden, dass es einerseits etwas ist, was mich sehr interessieren würde, aber andererseits der Preis einfach relativ hoch ist. Und geht sie nur einmal in diesem Alter und das werde ich geniessen. Und ich glaube, man muss auch realistisch sein. Ich kann jetzt nicht irgendwie das noch mehrere Jahre so durchziehen und dann sagen, ja, meine Kinder sind jetzt beide 15, 16 oder 18. Jetzt bin ich hier, jetzt bin ich Trainer. Also das geht nicht. Ich glaube, das ist eine Karriere, eine Sportkarriere und da braucht sehr viel Erfahrung und auch sehr viel Arbeit. Aber dass ich vielleicht in dieser Richtung wieder etwas machen würde, ist möglich. Aber im Moment hat es sicherlich nicht Priorität.
Cool. Marc, Nina, ganz, ganz herzlichen Dank für spannende Einblicke. Wir sind auch gespannt, wie es weitergeht mit der Nina als Markenbotschafterin von Orkane. Selbstverständlich. Oder genau. Adelbodler Mineralwasser. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Offenheit und dir, Nina, weiterhin viel Erfolg natürlich in deiner Karriere. Und wir schauen mal, dann, was im Januar 25.
Wir sehen uns in Basel, sage
ich. Wir sehen uns in Basel, genau. Und dir, Marc, natürlich auch mit deinen neuen Projekt, sehr spannende und sehr erfolgreiche Projekt. Viel, viel Erfolg. Und hier im Publikum, im Stadion Wankdorf, in der Sky Lounge, wo wir uns befinden, auch ganz herzlichen Dank. Ja, wir freuen uns auf Wiedersehen bei anderer Gelegenheit. Herzlichen Dank, schönen Abend noch.
Es geht um die Wirtschaft, Banken und Finanzen. Betrachte Risiken und Chancen. Reden über Digitalisierung mit Experten, KMU, den Leuten, die involviert sind. Otto und der Podcast von der Bank Wir.